1. Mose 15 bis 17, Gottes Bund mit Abraham. Ich will es mal vorwegnehmen. Ich werde heute nicht, so wie alle vor mir auch, nicht den ganzen Text lesen, wäre die Predigt schon rum. Es sind drei Kapitel Vätergeschichte des Volkes Israel, die mit Abraham beginnt. Ich ermutige euch, vielleicht habt ihr das auch heute Morgen oder gestern schon gemacht und wenn ihr macht es danach und vielleicht habt ihr das nächsten Sonntag Zeit auch davor, lest doch mal die Texte im Vorab, weil mündiges Christsein, glaube ich, ist angesagt, dazu gehört Bibel lesen, nämlich selber lesen, selber denken, selber auf Gott hören und mit ihm diskutieren und mit anderen Christen austauschen. Ich verspreche euch, das wird heute ein Sprint. In kurzer Zeit durch drei Kapitel Vätergeschichte. Unser Jüngster hat gestern, als ich die Predigt voll in den letzten Dingen geschrieben habe, wie das halt ist, so kurz vorher, hat er gesagt, Papa, das ist alles so lang, du kannst das ganz einfach machen, mach eine ganz kurze Predigt. Sag einfach, lest 1. Mose 15 bis 17 einfach selber, lasst Gott reden, Amen. Ganz so einfach mache ich es euch heute nicht. Aber ich bete trotzdem. Lieber Jesus, danke, dass wir in deinem Wort lesen dürfen. Rede du zu uns, schließ du unsere Ohren und Herzen auf und rede durch deinen Heiligen Geist zu uns und lass uns hören und es auch umsetzen, was wir hören. Amen. Es geht heute um Versprechen und um Zeichen. Und unser Zeichen heute Vormittag, eine volle Hand, fünf Finger, ein treuer Gott und mindestens, heute früh, fünf gute Nachrichten. Erstens, erste gute Nachricht, Gott verspricht uns eine gute Zukunft. Abraham wird erwählt von Gott, wir haben davon gehört, Gott verheißt Abraham viele Nachkommen, er segnet ihn und sagt ihm eine segensreiche Wirkung voraus. Und dann schickt er ihn auf Reisen. Abraham gehorcht, er zieht aus seiner Heimat in die Ungewissheit. Und das nur auf Gottes Wort hin. Und er kommt nach Kanaan. Und dort verspricht Gott Abrahams Nachkommen ein eigenes Land, nämlich genau dieses Kanaan. Und Land ist immer verbunden mit dem Versprechen von Wohlstand und Frieden, Gottes Shalom, das umfängliche Friedensangebot Gottes. Aber Abraham zieht weiter nach Süden. Er kommt nach Ägypten, es gibt eine Hungersnot im Land und später dann folgt die Trennung von seinem Neffen Lot, mit dem war er unterwegs, Lots Vater Nahor war schon gestorben, als er noch in der Heimat war. Und dann geht der Vorhang auf und Gott tritt wieder auf die Bühne. Er konkretisiert die Landverheißung. Wir sehen, Gott führt Abraham immer wieder nach Kanaan zurück und erinnert ihn immer wieder an seine Verheißung. Er verspricht ihm immer wieder eine gute Zukunft. Ja, liebe Freunde, Gott verspricht auch uns eine gute Zukunft. Daran erinnern wir uns in der Passionszeit. Wir lesen es in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Lass dich zu Beginn immer wieder an diese Zusage erinnern. Wer an Jesus glaubt, wird gerettet und ewig Gemeinschaft mit Gott haben. Wir gehören zu Abrahams verheißenen Nachkommen. Unser verheißenes Land ist das neue Jerusalem. So lesen wir es in der Offenbarung, dass die neue Welt Gottes, die neue Erde, ewige Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und nach dem Auszug aus Haran vergehen Jahre. Kein Nachkomme in Sicht. Keine Heimat in Sicht. Abraham war ein Wanderhirte, ein Beduine, er zog durch die Lande, immer von besten Futterplatz zum nächsten Futterplatz. Er war ein reicher Mann, hatte viele Tiere, brauchte entsprechende Flächen. Warten war angesagt. Abraham brauchte Geduld. Und dann wird Abraham unsicher. Hat Gott ihn vergessen? Gibt es überhaupt diesen lebendigen Gott? Ist das Vertrauen an ihn eigentlich berechtigt? Abraham wird unsicher und selbst aktiv. Er schafft rechtliche Vorkehrungen, wir können das lesen in 1. Mose 15, für seinen Tod. Er setzt seinen Knecht Eliezer als Erben ein. Eliezer aus Damaskus soll also alles erben. Das war damals nichts Außergewöhnliches, das war geltendes Recht. Wer keine Nachkommen hatte, konnte einen Vertrag mit seinem Sklaven schließen, Man hat ihm das Erbe übermacht und im Gegenzug sich versprechen lassen, dass man eine ordentliche Beerdigung, Bestattung bekommt und für ihn gesorgt wird und für die Familie gesorgt wird, für die Tiere und so weiter und so fort. Also es war nichts Verbotenes, sondern geltendes Recht. Abraham nimmt also quasi seine Zukunft selbst in die Hand. Das ist doch auch unsere Situation. Das sind Gottes Verheißungen für unser Leben. In der Taufe, in der Segnung zugesprochen, du bist mein geliebtes Kind. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dann starten wir ein Leben mit Jesus und sind Feuer und Flamme für ihn und dann kommt der Alltag, die Mühen, die Ängste, die Sorgen, die Ablenkungen unserer Gesellschaft, der Zeitgeist. Ja, und wir können uns diesem Zeitgeist auch als Christen nicht entziehen. Und all das fordert uns heraus. Wir hören Gottes Stimme nicht, jedenfalls nicht so, wie wir sie gerne hätten. Zweifel machen sich breit. Wir vergessen Gott und nehmen unser Schicksal selbst in die Hand. Ja, das ist die Wahrheit. Das passiert auch ganz langjährigen Christen. Und ich kann da ein Lied von singen. Wenn Enttäuschungen da sind, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, wenn Dinge nicht so gehen, wie man sich das vorgestellt hat, wenn man Gottes Stimme hören will, aber er schweigt. Haben wir Gott vergessen? Ist das nicht auch der Zustand unserer westlichen Welt? Haben wir Gott vergessen? Und haben wir vergessen, dass wir überhaupt Gott vergessen haben? Ich habe eine gute Nachricht, das ist die zweite. Gott hat uns nicht vergessen. Gott hat Abraham damals nicht vergessen. Er meldet sich bei Abraham. Von 8 solchen direkten Gesprächen berichtet die Bibel. Vielleicht waren es mehr, aber 8 wurden niedergeschrieben. Ja, das ist nicht so viel in diesem langen Leben Abrahams. Nur als Randbemerkung. Könnte es sein, dass Gott nicht ständig so redet zu mir, dass ich das sofort höre, wie ich jetzt rede? Aber könnte es sein, dass ich immer offen sein sollte für Gottes Reden und ein offenes Ohr haben sollte? Jedenfalls wird berichtet, 1. Mose 15, Vers 1, nach diesen Ereignissen kam das Wort des Herrn in einer Vision zu Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich selbst bin dein Schild, du wirst reich belohnt werden. Hier redet Gott in einer Vision. Wie redet Gott heute? Ich glaube, Gott kann ganz unterschiedlich zu uns reden. Der Schreiber des Hebräerbriefs fasst es so zusammen, und das ist für mich wichtig geworden. Viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Die beste Quelle für Gottes Reden ist die Bibel und das Gebet. Bonhoeffer hat es einmal so gesagt, Gott gab uns sein Wort, aus dem wir seinen Willen erkennen sollen. Die Bibel will gelesen und bedacht sein, täglich neu. Und ich finde das total spannend. Ich lade euch ein, diese Bibel aufzuschlagen. Die Bibel ist ein Buch, da muss man nicht Theologie studiert haben, da muss man nicht besonders schlau sein. Nein, die Bibel spricht zu jedem und jeder, der sich darauf einlässt. Gott erinnert Abraham an seine Verheißungen und Versprechen und konkretisiert sie. In 1. Mose 15, 5 und 7 verspricht er unzählbare Nachkommen, ein großes Volk und ein ganz konkretes Land. Cool, oder? Was macht Abraham? Er diskutiert. Er diskutiert mit Gott. Seine Lebenserfahrung lässt ihn zweifeln. Er wendet sich mit seinen Zweifeln aber direkt an Gott. Ja, es ist erlaubt, mit Gott zu diskutieren. Er lässt sich auf ein Gespräch mit uns ein. Er kommt uns entgegen. Gott hält Zweifel und Kleinglaube aus und ist trotzdem treu. Und damit wir Menschen uns erinnern können, schenkt Gott Zeichen. Damit Abraham sich auch in dieser langen Zeit, wo er nicht wusste, ob Gott jetzt redet oder wie das jetzt ist, aber sich erinnern kann, schenkte er ihm 2 Zeichen. Das erste Zeichen war ein Wüstenzelt. Sterne am Himmel. Unzählbar. Gott sprengt damit den engen Horizont des Menschen. Ich habe vor etlichen Jahren mal die Chance gehabt, in der Wüste Israels zu übernachten. Das ist fantastisch. Das ist nicht so wie in Esslingen, wo alle Lichter an sind, es sei denn, es fällt der Strom aus. Nein, das Sternenzelt ist ungefähr so, wie es da ist. Man sieht die Sterne. Unzählbar. Ich muss euch eine Geschichte noch erzählen. Die habe ich gefunden, hat mir gefallen. 3 Studenten fahren zum Zelten. Mitten in der Nacht weckt der Maschinenbaustudent seine Kommilitonen. Er weist auf den beeindruckenden nächtlichen Sternenhimmel hin und fragt, was zeigt euch dieser Anblick? Der Student der Astronomie blickt prüfend hoch und antwortet, ja, er zeigt, dass es im sichtbaren Universum etwa 70 Trilliarden Sterne und etwa 100 Milliarden Galaxien gibt. Der Theologiestudent meint andächtig, dieser Anblick sagt mir, dass Gott allmächtig ist und wir gegen das Universum klein und bedeutungslos. Und was bedeutet der Anblick dem Maschinenbauer? Nachdenklich schaut der Maschinenbaustudent hinauf und antwortet bedächtig, es bedeutet, dass irgendjemand unser Zelt gestohlen hat. Ein klares Zeichen für die Verheißungen Gottes. Und für das Land gibt es auch ein Zeichen. Ich habe mich doch entschieden, euch diesen Text ganz kurz vorzulesen. Gott nutzt etwas als Zeichen, was für die damalige Welt ein völlig klares Bild war und für uns völlig unverständlich. Dort lesen wir in 1. Mose 15. Abraham fragte ihn, Herr, mein Gott, woran kann ich erkennen, dass ich es besitzen werde, dieses verheißene Land? Gott sagte zu ihm, bring mir eine 3-jährige Kuh, eine 3-jährige Ziege, einen 3-jährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham brachte ihm diese Tiere, dann halbierte er sie und legte die Hälften einander gegenüber auf den Boden. Und dann später, inzwischen war die Sonne untergegangen und es war dunkel geworden, da fuhren ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel zwischen den Tierhälften hindurch. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Es war für die damalige Welt ein glasklares Zeichen, das war ein Ritual, ein Schwörritual. Da haben sich, wenn sich 2 Vertragspartner gefunden haben, die sich gegenseitig etwas versprochen haben, dann haben sie das sichtbar gemacht, indem sie diese Tiere genommen haben, geteilt haben, auf jede Seite die Hälfte, die Vögel hat man nicht geteilt. Und dann hat jeder der Vertragspartner eine Fackel in die Hand genommen und man ist gemeinsam durch diesen Gang dieser Tiere hindurchgelaufen. Was sollte das zeigen? Es ist eigentlich ganz einfach. Es war ein Versprechen, wenn ich mich nicht an diese Vereinbarung halte, soll es mir so gehen wie diesen Tieren. Es war für klares Bild. Für Abraham ein klares Bild. Ja, und dann dauert es Jahre. Und wieder passiert nichts. Es kommt eine Zeit, in der Abraham und Sarah unsicher wurden. Wieder einmal. Sie nehmen die Geschichte wieder selbst in die Hand. Wir lesen in 1. Mose 16 dann von der Sklavin Hagar, Sklavin der Sarah und Abrahams Sohn von ihr Ismael. Ich werde dazu nichts mehr sagen. Das haben wir letztes Jahr zu Genüge ausgebreitet, was die Jahreslosung angeht, im Jahr 2023. Nur so weit, Gott nimmt wieder sein Leben selbst in die Hand. Das war geltendes Recht. Man durfte die Sklavin der Ehefrau zur eigenen Nebenfrau nehmen, dann wurde das Kind auf dem Schoß der Herrin geboren und es galt als rechtmäßiger Nachkomme des Herrn. Aber das ist nicht Gottes Plan. Gott schickt, Sarah schickt Hagar in die Wüste. Spannend finde ich, dass Gott sich auch um die Hagar kümmert. Auch als Außenstehende, auch als jemand, der nicht zum alten Bund dazugehört hat. Auch sie wird von Gott gesehen. Und dann, als Abraham 99 Jahre alt war, 24 Jahre unterwegs, erneuert er seinen Bund mit Abraham noch einmal. Und Abraham braucht eben wieder eine Erinnerung. Gott wartet scheinbar, bis die Erfüllung seiner Verheißung menschlich unmöglich war. Aber dieses Mal stiftet er ein sichtbares körperliches Zeichen, die Beschneidung. Es soll eine dauerhafte Erinnerung, eine ständige Vergewisserung ermöglichen. Und so halten es die Juden bis heute als Volk Gottes. Das ist die 3. gute Nachricht heute Morgen. Gott bindet sich an seine Versprechen. Sein Bund, das versteht wieder so ein bisschen was davon, seine Verpflichtung, ein Versprechen. Ich vergleiche es mal mit dem Ehebund. Zwei Menschen binden sich lebenslang aneinander. Sie versprechen sich lebenslange Treue und stecken sich dann als Zeichen den Ehering an. Ja, wir verstehen den Bund, einen Bund oft als zweiseitiges Versprechen. Das sind zwei Menschen, die einen Vertrag schließen, in dem sich beide Vertragspartner die Treue schwören. Die Älteren unter uns denken an Winnetou und Old Shatterhand, die Blutsbrüderschaft, ja, ein lebenslanger Bund. Aber Gottes Bund mit Abraham war anders. Gottes Bund mit Abraham war einseitig. Gott allein stiftet den Bund. Gottes Bund ist eine göttliche Zusage, ein Versprechen, die Verheißung großer Nachkommenschaft. Und Gott erwählt mit diesem Bund die Nachkommen Abrahams, das Volk Israel, als sein Volk und schwört Treue zu diesem Volk. Das war sozusagen ein unwiderrufliches Testament Gottes. Gott ist der allein Handelnde. Abraham kann gar nichts beitragen. Nur glauben. Und Gott richtet den Bund auf. Und was ist dann die Beschneidung? Der Mensch bewahrt ihn. Die Beschneidung ist keine Forderung irgendwelcher gesetzlicher Leistungen. Nein, sie ist ein Zeichen zur Bestätigung, zur Vergewisserung als Antwort auf das einseitige Versprechen. Ja, das ist wie bei einer Ehe. Erst kommt das Eheversprechen und als sichtbares Zeichen der Ehering. Der Ehering erinnert uns ständig an unsere Bindung, an unser Versprechen. Er erinnert uns und macht uns dankbar. Aber er erinnert uns auch in mancher Anfechtung. Und manchen unter uns erinnert er auch an einen schon gegangenen Geliebten. Ich kann meinen Ring runter machen, ihr seht es, ja, viele können das nicht. Das ist mir aber auch schon ein paar Mal zum Verhängnis geworden. Aber ich habe, als ich die Predigt vorbereitet habe, meiner Frau gesagt, ich rede ja auch über den Ehering. Wollte sie die Predigt lesen. Ich sage, Pech, da steht nur Ehering. Das erzähle ich hier frei. So ein Ehering ist ein Zeichen. Ist ein wunderbares Bild für diesen Bund Gottes und die Zeichen, die er schenkt. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie schmerzlich das ist, wenn man den Ehering verliert. Ich kann da eine Geschichte mit erzählen. Wer will, darf sie später fragen. Ist aber auch nicht so wichtig. Ich habe ihn schon 4-mal verloren. 3-mal haben wir ihn wiedergefunden. Den ersten war schon vor der Hochzeit, war nach der Verlobung. Das war besonders bitter. Wenn das kein Zeichen ist, ja. Und ich muss das noch sagen, habe das hier auch stehen jetzt, habe es dann doch noch reingeschrieben. So ein Zeichen ist doch gut zu sehen, ja. Also für meine Frau muss der besonders dick sein, deswegen habe ich so einen besonders dicken, weil das jeder sofort sieht, ich bin vergeben. Nehmt es als Zeichen für Gottes Bund. Weil Gott bindet sich damals gegenüber Abraham, dem Volk Israel, und dann durch Jesus am Kreuz. Daran erinnern wir uns auch in der Passionszeit. Der alte Bund Gottes mit seinem Volk Israel ist aber nicht aufgehoben. Gott wird mit Israel zum Ziel kommen. Und deshalb, das ist mir wichtig, auch heute Morgen zu sagen, Christen sind deshalb gegen jede Art von Antisemitismus. Es ist unser Ziel, an der Seite der Juden zu stehen. Gott kommt mit seinem Volk zum Ziel. Aber Gott erweitert und erneuert in Jesus seinen Bund. Und dieser Bund gilt bis heute. Gott hatte es durch den Propheten Jeremia ankündigen lassen. Ich nehme nur Verse raus. Das steht in Kapitel 31, in Zukunft soll es einen neuen Bund geben. Mit dem Haus Israel will ich ihn schließen. Und das wird der neue Bund sein. Ich werde meine Weisung in sie hineinlegen und sie in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich werde ihnen ihre Schuld vergeben und nicht länger an ihre Sünde denken. Mit Jesus richtet Gott diesen neuen Bund auf und erweitert ihn auf alle Völker. Durch Jesus ist der direkte Zugang zu Gott für alle Menschen möglich. Im 1. Johannesbrief 4, Vers 9 ist es wunderbar zusammengefasst. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Und das Zeichen dieses neuen Bundes ist das Blut von Jesus, das für unsere Schuld vergossen wird. Jesus selbst deutet es beim letzten Passamahl mit seinen Jüngern genau so, indem er einsetzt, das ist mein Blut für euch vergossen als das neue, als Zeichen des neuen Bundes. Im Abendmahl erinnern wir uns deshalb durch Brot und Wein an Gottes neuen Bund mit uns. Eine Beschneidung ist nicht mehr nötig. Aber Gottes Bund, sein Versprechen, fordert eine Antwort, auch von uns. Und unsere Antwort heißt Glaube. Und das ist die vierte gute Nachricht heute Morgen. Gottes Bund gilt uns. Wir dürfen ihn annehmen. 1. Mose 15, Vers 6, ein zentraler Satz in diesem Kapitel, da steht, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Abrahams Glaube ist die Antwort auf Gottes Verheißung. Er übergibt Gott die Leitung seines Lebens, er schenkt Gott Vertrauen. Es ist ein sich Festmachen in Gott, ein Akt des Vertrauens, ein Eingehen auf Gottes Pläne in der Geschichte. Glaube ist wie ein kleiner Setzling. Wenn man heute rausschaut in diesen beginnenden Frühling, kann man das wunderbar nachsehen, was aus so kleinen Pflanzen für schöne, große Pflanzen wird. Und so ist es mit dem Glauben. Er wird in der Erde, ein Setzling wird in der Erde gegründet und darf wachsen. Und der Glaube ist in Jesus gegründet und darf wachsen. Auf die Haltung des Menschen gesehen ist Glaube mehr etwas Passives, ein Raumgeben des Wald, dem Walten Gottes. Und der Glaube allein macht uns vor Gott gerecht. Er stellt die Beziehung zu Gott wieder her. Gerechtigkeit ist nicht irgendeine ideale, über dem Menschen stehende Norm. Nein, Gerechtigkeit ist ein Verhältnis, eine Beziehung zu Gott. Allein der Glaube an Jesus Christus genügt vor Gott. Wer Jesus annimmt, ist gerecht. Dazu muss nichts mehr geleistet werden. Paulus schreibt es im Galaterbrief, denn ihr alle habt in der Taufe Christus angezogen und durch sie gehört ihr nun zu ihm. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Damit bekommt ihr auch das Erbe. Lasst euch das heute zusagen. Gottes Testament steht unabänderlich fest. Du bist als Erbe eingesetzt. Lass dich einladen zu diesem Glauben an Jesus Christus. Antworte vielleicht auch wieder neu auf Gottes Bund mit dir. Wer das festmachen will heute Morgen, ist ganz herzlich eingeladen, nach dem Gottesdienst, Arthur hat es vorher schon erwähnt, auch vorzukommen ans Kreuz und dort zu sprechen und zu beten. Und dann die fünfte und letzte gute, also hoffentlich nicht letzte, aber für mich jetzt die letzte gute Nachricht heute. Gott genügt. In 1. Mose 17, Vers 1 stellt sich Gott vor. Ich bin El Shaddai, sagt Gott. Du sollst vorbildlich und in enger Beziehung zu mir leben. Es gibt ja verschiedene Gottesnamen. Letzte Woche haben wir einen kennengelernt. Im Kapitel 16 lernt er einen kennen, El Roy, Gott, der sieht, bei Hagar und Ismael. Und hier jetzt, Gott stellt sich vor mit El Shaddai. Das ist ein neuer Gottesname. Wenn Gott sich neu vorstellt, dann hat es immer auch etwas von neuem Offenbarungsinhalt. Was bedeutet der Name? Wo der Wortstamm herkommt, wissen wir nicht mehr ganz genau. Es gibt verschiedene Deutungsmöglichkeiten, aber eines ist klar, es zentriert sich alles zusammen in zwei Dinge, nämlich einmal in, das ist Gott, der hinter allem steht, der Allmächtige. Und das zweite, untrennbar damit verbunden, Gott sagt, ich bin der, der genug ist. Gott ist genug. El Shaddai, Gott ist genug. Gott ist der, der alles und alle in seine Grenzen weist und der für jeden und jedes genug ist. Von Gott abhängig zu sein, ist das Beste, was uns passieren kann. Damit sind wir direkt an die Kraftquelle Gottes angeschlossen. Jesus bringt es auf den Punkt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dieses Gott ist genug, sind für mich drei Punkte und die möchte ich noch mit euch teilen. Das eine ist, Gott ist genug in jedem Los, bei allem Leid. Was immer auf dich zukommt, Gott ist genug. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung, so schreibt Paulus. Gott ist genug in jedem Los, bei allem Leid. Und das zweite, Gott ist genug, heißt, er setzt die Grenze. Er begrenzt die Schöpfung. Das Geschaffene kann sich nicht willkürlich fortentwickeln. Aber Gott setzt auch dem Menschen Grenzen. Das sind zum Beispiel die 10 Grenzpflöcke, die 10 Gebote. Alles, was innerhalb des von Gott gesteckten Spielraums ist, auch das Sinnlichste, ist heilig und gerecht. Das ist unser Spielfeld. Und das sind die Spielregeln. Und das Dritte, Gott ist genug, heißt aber auch, Gott bestimmt das Maß. Nicht allein die Grenzüberschreitung der 10 Grenzblöcke ist gegen Gottes Willen, sondern auch das Nichtausfüllen des von Gott dem Menschen zugewiesenen Raumes. Der Mensch soll mit all seiner Kraft, mit seinem Denken und Handeln dem gesamten ihm übertragenen Raum verantwortlich gestalten. Wir sollen uns nicht in die private Frömmigkeit und Untätigkeit zurückziehen. Nein, Gott will, dass sich der Mensch innerhalb des ihm zugewiesenen Raumes voll entfaltet. Er will, dass wir den Kreis, das Gebiet, das Gott uns angewiesen hat, völlig ausfüllen. Ich habe das jetzt im ersten Gottesdienst weggelassen, aber jetzt sind ja hier viele Jüngere da. Wenn man das Zenit mal überschritten hat und nicht mehr zur jüngeren Generation gehört, dann darf man auch mal einen Satz sagen an die jüngere Generation. Das will ich heute tun, aber ich glaube, es ist nicht nur ein Satz an die jüngere Generation. Ich glaube, das trifft uns genauso. Als ich am Freitag die Zeitung aufgeschlagen habe, vielleicht ist es euch auch so gegangen, kam auf der ersten Seite und vor allem im Innenteil ein Bericht über die Frage, wie ist eigentlich unsere Einstellung zur Arbeit? 20-Stunden-Woche. Und ich will keinen politischen Vortrag halten, das ist nicht die Aufgabe eines Predigers. Aber lasst mich einen Kommentar dazu loslassen. Dort steht ein Zitat der Sprecherin, die das in dieser Talkshow von sich gegeben hat. Und dieses Zitat will ich euch sagen. Da steht, dass man keine Lust mehr hat, viel zu arbeiten, unser ganzes Leben dafür zu geben, dass man am Ende kaputt gearbeitet ist, finde ich total vernünftig, sagt sie. Das ist aber nicht das, was hier steht. Hier steht, ich bin El Shaddai, Gott genügt, füll alles aus, du sollst vorbildlich und enger Beziehung zu mir leben. Das heißt, wir sind angewiesen, dass wir den Raum ausfüllen, nicht, dass wir uns zurückziehen. Wir sollen etwas tun. Ich denke, da muss man mal drüber nachdenken. Arbeit, die auch in der Menschenwürde sichtbar wird. Menschenwürde wird auch darin sichtbar, indem dass wir arbeiten dürfen und nicht müssen. Ich bitte euch da mal drüber nachzudenken. Gott sagt, ich bin genug. Und er fordert auf, wir haben es hier gelesen, im alten Übersetzungen heißt es, wandle vor Gott und sei ganz mit mir. Ja, das ist die Beschlagnahme meines ganzen Lebens, das hinfort im Angesicht dieses offenbar gewordenen Gottes gelebt werden soll. Ein Leben im Gegenüber zu Gott. Sozusagen die Gegenwart Gottes vor Augen. Vorbehaltlos und unbedingt. Ganz und vollkommen. Das heißt völlige, ungeteilte Hingabe. Jesus greift das auf, indem er sagt, strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch Gott auch das alles schenken. Und ich lade dich deshalb ein, hier zum Schluss. Lass dich ganz auf Jesus ein. Mach keine halben Sachen. Lass Jesus die Nummer eins in deinem Leben sein, das Zentrum deines Seins, deiner Leidenschaften, deines Lebens, in deinen Hobbys, bei deinen Hobbys auf dem Fußballplatz oder auch sonst wo, in deinem Alltag, am Arbeitsplatz, in deinen Beziehungen, in Ehe, Familie und bei Freunden. Lass dich ganz auf Jesus ein und fülle diesen Raum. Wer garantiert die Erfüllung der Verheißung? Wer garantiert, dass sich ein Leben mit Jesus lohnt? Es reicht der Blick auf Jesus am Kreuz. In Hebräer steht, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Er allein ist der Garant der Erfüllung aller Verheißungen. Genau das feiern wir an Karfreitag und an Ostern. Und deshalb geht mit diesen 5 guten Nachrichten in die Passionszeit. Gott verspricht dir eine gute Zukunft. Gott hat dich nicht vergessen. Gott bindet sich an seine Versprechen. Gottes Bund gilt dir und Gott genügt. Ich bete. Lieber Jesus, vielen Dank, dass diese Versprechen mir uns gelten. Danke, dass du gekommen bist, um diesen neuen Bund zu stiften, dass wir zu dir gehören dürfen auf ewig, wenn wir dir folgen, wenn wir an dich glauben. Und danke, Herr, dass du genügst. Genügst in Leid und Herausforderung, dass du genügst bei dem, was wir im Alltag tun und dass du genügst und das Maß bist für das, was wir auch tun dürfen. Danke, dass wir das feiern dürfen an Ostern, dass du den Tod überwunden hast und dass durch dein Blut das Zeichen aufgerichtet ist, dass wir auf ewig zu dir gehören dürfen. Danke, du großer Gott. Amen.